An alle Kollegen und Podcast-Hörer und Hörerinnen sende ich Grüße aus dem sonnigen Tansania. Was ich gelesen habe, dürfte Barca ziemlich gut gespielt haben gegen Atletico. Leider konnte ich das Spiel selber nicht verfolgen, aber freue mich, bald wieder zurück zu sein und eine neue Folge aufzunehmen. Bis bald, Miguel Barça.
Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur 6. Folge der 2. Staffel von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen.
Ihr habt euch eine Auszeit genommen?
Wir haben uns eine sehr schöne Auszeit genommen, würde ich sagen. Der Flo war ein wenig in Tansania, kurz,
ja.
3-4 Wochen.
Auf einen Sprung.
Hast, wie wir Scouting. Gesehen haben, Scouting betrieben.
Ja.
Das ist sehr vorbildlich. Hast du Talente für die Peña-Mannschaft entdeckt?
Leider nicht. Die sind alle zu fit für uns. Wir trinken zu wenig wahrscheinlich.
Ja, okay.
Dann geht es schon mal
die,
gar
die
nicht.
Die Jungs sind raus. Damit wollen wir das uns echt nicht befassen. Ja. Ja.
Genau. Paul war in Mexiko. Matthias in Niederösterreich. Also auch in gewisser Art und Weise eine Auszeit.
Jeder hat fremde Länder kennengelernt.
Kulturen.
Fremde Sitten.
Aber jetzt sind wir wieder hier, nachdem wir es auch, wir haben auch zwischenzeitlich versucht, natürlich Ersatzhosts aufzutreiben. An dieser Stelle lieben Gruß an den Markus, der unseren Podcast eh nicht hört, also ist auch schon wurscht. Aber der wollte dann doch nicht, überraschenderweise, sonst eine Bank, aber es hat sich dann doch nicht ergeben. Aber jetzt sind wir wieder
zurück. Ich glaube, in die Richtung müsste ich mehr scouten wahrscheinlich, als für die Peña-Mannschaft.
Sind wir wieder zurück und haben in der Zwischenzeit nur bescheidene 11 Spiele verpasst, wie wir rekonstruiert haben. Es ist also nicht viel passiert. Es kamen auch keine großen Transfers mehr dazwischen. Der Kader ist im Grunde derselbe geblieben. Also können wir es an der Stelle lassen.
Lassen wir es für heute.
Ja.
Wir wollen
kurz und knackig.
Ja. Genau, damit wir die Nerven unserer 3 Zuhörer nicht überstrapazieren. Wir.
Unsere Mütter.
Also wir sagen wir
nicht mal. Genau, nein. Also in der Zwischenzeit hat sich natürlich einiges getan. Unter anderem haben wir direkt am Anfang unsere Pause, möchte ich jetzt mal sagen, das Cup ausgab noch gegen Bilbao, aber seitdem gibt es einige Erfolge zu verzeichnen und vor allem auch sehr schöne und torreiche Spiele wieder. Mhm. Es gibt Neuzugänge und wir stehen vor einer wieder mal potenziell wegweisenden Woche mit dem Rückspiel gegen Galatasaray und dem anstehenden Klassiko kommenden Sonntag.
Ja.
An dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, Matthias, nachdem du, glaube ich, als einziger von uns fast alle Spiele gesehen hast in der Zwischenzeit, was ist denn dein Eindruck jetzt von den letzten Wochen, von der Entwicklung der Mannschaft, von der Integration der Neuzugänge? Suchst dir aus, auf was du den Fokus legen möchtest.
Also nicht nur, dass ich die Spiele alle gesehen habe, sondern großteils von den Spielen auch endlich wieder im Chelsea Music Place. Eigentlich
immer noch kein Sponsor dieses Podcasts.
Ja, das war schon eigentlich schon mal einer der schönsten Dinge daran, dass man endlich wieder sich mit den anderen Peña-Mitgliedern im Chelsea hat treffen können und die auch teilweise zahlreich erschienen sind. Diesen Austausch habe ich ja sehr vermisst. Aber abgesehen davon waren es ja sehr erfreuliche Spiele. Also ich würde eigentlich mit den Transfers beginnen. Ja. Da wurde ja sehr gut eingekauft, meiner Meinung nach. Also, dass man einen Adama Traoré dazu gewonnen hat, dass ein Angebot von Tottenham ausgeschlagen hat, das sehr hoch dotiert war, um bei Barcelona zu spielen, ist
mit doch erheblichen Gehaltseinbußen, oder?
Ja, ich glaube, er verzichtet sogar auf das Gehalt, das er in England bei seinem jetzigen Verein bekommen hätte. Ja. Und das grenzt doch an ein Meisterstück. Und so eigentlich bei allen Transfers, ja, dass man Arsenal einen Stürmer abknüpfen konnte, die noch die Ablöse das ausstehende Gehalt gezahlt haben, dafür, dass er dann bei uns für weniger Geld spielt als bei Arsenal und ihm halt in Aussicht stellt, dass man sich erkenntlich zeigen würde in Zukunft, ist schon beeindruckend. Und ich habe den Eindruck, dass es eigentlich ganz gute Spieler sind oder dass die Spieler sind, die wir gebraucht haben. Ja. Jetzt abgesehen von Ferran Torres, der ja auch den ich extrem hoch einschätze, fehlt ein Außenverteidiger. Andererseits nominieren hätten wir ihn für die Euroleague eh nicht mehr können, weil nur 3 Spieler nachnominiert werden durften. Und so schaut ja auch alles. Muss auch alles die Spiele von der Bank, also nicht einmal von der Bank, sondern von der Tribüne verfolgen. Ja, also die Spiele waren ein Wahnsinn. Also es ist unglaublich, wie sich die Mannschaft entwickelt. Ich als Kummernverfechter muss aber eingestehen, dass der Trainerwechsel goldrichtig war. Wahrscheinlich auch vom
Zeit. Überfällig, ja.
Überfällig, ja, darüber haben wir uns, glaube ich, schon kurz unterhalten. Ich glaube, vom Timing gar nicht so schlecht, weil es ihn früher zu holen hätte vielleicht bedeutet, ihn zu verheizen. Und die Erwartungen waren schon so niedrig, nachdem, was die Mannschaft unter Koeman, also die Leistung, die die Mannschaft unter Koeman erbracht hat, dass es. Dass die Leute sehr positiv gestimmt waren und sehr dankbar für jegliche Verbesserung, aber die Verbesserung übertrifft eigentlich meine Erwartungen. Also man hat das Gefühl, dass sie endlich konditionell Anschluss finden, dass sie 90 Minuten durchhalten,
ja.
Und nicht nur die erste Halbzeit schaffen, ein schnelles Spiel zu führen und das Pressing aufrechtzuerhalten, sondern das eigentlich über 90 Minuten. Natürlich helfen da auch die Neuzugänge und dass einige Verletzte doch wieder im Kader stehen oder zur Verfügung stehen und so mehr rotiert werden kann, was ja Chang, finde ich, sehr gut macht. Ich bin beeindruckt über die Rolle von Dembélé, den ich nicht zugetraut hätte, dass er nochmal so motiviert spielt und Einsatz zeigt. Es geht natürlich um einen möglichen Vertrag in der Zukunft bei einem anderen Verein, dass er sich jetzt noch profiliert. Ist sicher auch nicht aus, ist sicher großteils aus Eigeninteresse, aber er schont sich nicht. Andere Spieler, also er hat jetzt, glaube ich, in den letzten 4 Spielen mehr geleistet als in den
4,5 Jahren.
Nach 44 letzten Spielen. Also es gibt Statistiken, was Assist und Tore, glaube ich. Also die Tore dürften da nicht zählen. Na, wobei.
Ich glaube, es sind ein Torverlagen. Also was ich irgendwie.
Ja, er hat jetzt die meisten Assists für die Saison in der Liga vom Barca. Und das, obwohl er eigentlich erst mit Dezember in die Mannschaft gerückt ist.
Wahnsinn. Genau, ja. Und hat halt aber auch eben jetzt mehr als in was weiß ich, wie vielen Spielen davor.
Ja.
Auf jeden Fall sehr, sehr vielen Spielen davor.
Und abseits davon, wenn du nur die Zahlen irgendwie dir anschaust, finde ich, hat man schon das Gefühl, dass er mehr bringt der Mannschaft, also wenn er auf dem Platz steht. Ich meine, jetzt auch nicht in jedem Spiel, er ist sehr viel besser als davor. Er hat schon noch immer Spiele, wo er halt nicht so gut drauf ist, aber da ist die Mannschaft prinzipiell jetzt nicht so stark. Das hängt oft miteinander zusammen, aber also Hut ab, ich hätte es mir auch nicht gedacht. Und ich war früher immer der Dembélé-Verfechter. Dass der nochmal ein bisschen anzahlt und uns wirklich was bringt.
Ja, aber Xavi hat das sehr, sehr gut gemacht. Da merkt man eben auch das Feingefühl von Xavi beim Umgang mit den Spielern im Gegenzug zu Koeman, muss man sagen.
Finde ich eben auch. Also er hat die Position des Vereins klar vertreten, als es halt hieß, er soll verlängern und wenn er nicht verlängert, dann soll er gehen. Und als dann aber die Transferperiode vorbei war und er noch da war, dann bringt es auch nicht, ihn da jetzt irgendwie auszugrenzen. Das bringt
niemandem was, ja.
Vor allem halt, wenn du noch eigentlich auf ihn angewiesen bist und halt um was zu kämpfen hast in der Liga. Und das haben sie, das hat er gut gemacht, finde ich, hat sie auch gut vertreten und auch nach außen dann ihn wieder verteidigt.
Mhm.
Der größte Unterschied zu Koeman, der halt die Spieler einfach selbst wenn die Öffentlichkeit nicht gegen sie war, hat er sie beschimpft. Und Xavi verteidigt halt den Spieler jetzt. Und da sieht man halt auch, davon profitiert er auch, aber halt natürlich auch, dass die Mannschaft an sich besser funktioniert, und dass alles mehr klappt.
Dass es einen zweiten Spieler auf der Position gibt, wie Traoré, der im Grunde komplett verschieden zu ihm ist, aber an seine Leistung auch anschließen kann. Das heißt, es wird normal, es bei fast keinem Spiel bis jetzt, ich glaube am letzten Sonntag hat Dembélé durchgespielt, aber sonst haben sie sich eigentlich die Minuten immer im Verhältnis 1:2 aufgeteilt, ja, also 30 Minuten der eine, 60 der andere. Ja. Und das hat der Mannschaft gut getan, beziehungsweise das hat die Verteidiger, die Position dort verteidigen mussten, natürlich gehörig unter Druck gebracht mit zwei solchen Spielern.
Ja, vor allem beide mit dem Tempo.
Mhm. Also das, und das die Feelings 1 gegen 1 gehen auch. Also ja. Da ist wenig Abspielen und dann irgendwie Spielverlagerung auf die andere Seite und dann kannst du dich ausruhen, sondern wirst du permanent ins 1 gegen 1 gezogen und beansprucht. Mhm. Bei 90 Minuten ist das dann schon schwierig. Ja. Aber ich glaube, ein dritter Faktor, den man auch nicht übersehen darf, ist irgendwie die Ankunft von Aubameyang, mit dem ja Dembélé bei Dortmund sehr, sehr eng befreundet war. Mhm. Und ich glaube auch, dass das einen Wohlfühlfaktor zurückgebracht hat. Aubameyang hat, glaube ich, auch kurz nach seinem Wechsel gesagt, dass er zu Dembélé gemeint hat, er soll auf jeden Fall verlängern. Mhm. Sie spielen zusammen hier und gibt keine bessere Situation als in Barca. Und anscheinend von dem, was man hört, gibt es da ja auch wieder Öffnungen, dass er sagt, es ist nicht vom Tisch eine Verlängerung und so weiter. Ich glaube, es ist jetzt mehr so ein Standoff, wo keiner den ersten Schritt wagen will.
Ja, ich habe vorhin gelesen, dass es keinen Kontakt gab zwischen Verein und Agenten seit Jänner. Ob das halt stimmt, das sind halt immer irgendwelche Zeitungsberichte und alles.
Es wird viel geschrieben.
Ja, eben. Oder wer streut das Gerücht oder wer denkt sich's aus?
Und eigentlich hatten wir gehofft, dass wir über diese Soap Opera nicht mehr reden müssen. Ja, also ich war zumindest im Jänner, konnte ich das Thema schon nicht mehr hören.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es jetzt eigentlich ganz spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Also die nächsten Folgen der Soap Opera, auf die bin ich gespannt.
Telenovela meinst du?
Ja, genau, das wäre das Passende für unseren Podcast. Ja.
Telenovelas sind schon geil, das ist ja.
Hast du Mexiko Ville geschaut?
Na, aber Jane the Virgin auf Netflix, muss ich ehrlich sagen, war doch recht unterhaltsam. Aber hat nichts damit zu tun.
Abseits von Pauls Serienempfehlungen.
Ja, ich glaube.
Was wolltest du sagen, Matthias?
Jetzt bin ich.
Kannst du dich noch konzentrieren?
Jetzt bin ich total fertig. Ja, Jane the Virgin. Okay.
Die Soap Opera mit Dembélé, das.
Ja, ja, das ist mir schon klar, wie das weitergeht. Bin ich sehr gespannt, aber es dürfte wieder möglich sein, und ich meine, ich führe jetzt einen anderen Aspekt ein, wenn man, dass der Verein sich ohne den Unmut des Publikums oder der Coulés auf sich zu ziehen, wieder verhandeln könnte mit ihm.
Ja, ja.
Und das hat man eben der Leistung von Dembélé zu verdanken. Es war ja ziemlich krass, wie er ausgepfiffen wurde beim Hinspiel oder Hinspiel gegen Napoli, glaube ich, war das. Aber es eigentlich geschafft hat, innerhalb von einer Viertelstunde die Pfiffe in Applaus umzuwandeln. Und die Pfiffe waren jetzt jedes Mal weniger und sind schneller verstummt. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass auch die anderen Coulés diese doch Professionalität von dem Millet zu schätzen gelernt haben. Und somit will ich nur anführen, dass man wieder verhandeln könnte, ohne dass man den Unmut der Zuschauer und der Fans auf sich zieht. Ja,
ja, ich finde es ja auch spannend, dass, also quasi, wenn man das jetzt als Referendum sieht, welchen Stellenwert der Verein dann halt doch wieder hat. Also dieses, ich glaube, es war halt auch für Dembélé war einfach klar, so wie die Hinrunde gelaufen ist, wenn er irgendwelche Ansprüche hat, als Star, also groß zu werden wirklich in den nächsten Jahren, dann ist, so wie die, also bei einem Team, wie es sich in der Hinrunde präsentiert hat, da brauchst du nicht bleiben, außer es geht ihm wirklich nur um die Kohle. Und ich glaube, dass jetzt sich da halt auch nochmal verschoben hat. Jetzt ist irgendwie ganz klar, dieses sportliche Projekt hat wieder einen enormen Reiz, wie man auch sieht, dass Ferran Torres beispielsweise kommt, der auch ja, bei City war, zwar nicht Stammspieler, okay, aber trotzdem.
Aber vor seiner Verletzung hat er sehr viel gespielt, also ist sehr viel reinrotiert worden. Ne?
Genau, und da einfach bei einem wirklich zwar also sehr, sehr guten, interessanten Projekt dabei war und dann aber zu Barca geht. Also ich glaube schon, dass es da irgendwie, also es zeigt, dass es irgendwie auch wieder nach oben geht und dass der Verein wieder interessanter wird. Ich meine, wieder ist, der war halt, ist vielleicht ein halbes Jahr, sah es wirklich düster aus. Aber auch das könnte einfach spannend werden, wie Dembélé sich entscheidet. Und ich glaube auch, dass das eine Rolle spielen kann.
Absolut. Also ich glaube auch, dass, und da muss man ganz viel wieder dem Xavi zuschreiben, diese Vision und eine Identität in diese Mannschaft reinzubringen, hat er auf jeden Fall geschafft. Mhm. Und der Zusammenhalt ist wieder da. Und ich glaube auch, dass ein Dembélé sich, also ich finde, man merkt es auch in seinem Umgang, also wenn er ein Tor schießt oder irgendwas, wie er sich freut und alles Mögliche oder eine Vorlage gibt oder so, ist ganz anders als davor, wo er teilweise ein Deal schießt und dann irgendwie mit einer Sauertopfmine daherkommt zum Jubel. Und jetzt hast du das Gefühl, dass auch letztens gegen Bilbao, wo er das Tor schießt und dann sofort zur Bank rennt und mit Gavi zusammen feiert. Mhm. Ich glaube, dass ganz viel Selbstbewusstsein gekommen ist durch Xavi, der ihn verteidigt hat und der ihm da gesagt hat, du bist ein wichtiger Faktor für uns und du bist weiterhin ein sehr wichtiger Spieler für dieses Team. Ich glaube, das gibt einem dann schon wieder sehr viel Auftrieb, wenn man dann an sich selber auch wieder glaubt und an das, was die Mannschaft halt macht. Und das ist ja auch im Hinblick mit Sommertransfers, gerade bei den Leuten, die vereinslos sind, anscheinend auch ein sehr hoher Faktor, dass dieses sportliche Projekt anscheinend so reizvoll ist, dass sie teilweise bessere Angebote ausschlagen, um eventuell nach Barcelona zu kommen
und ja, unter Xavi zu spielen. Und ich glaube, dass da im Nachhinein es vielleicht auch fast ein Vorteil sein kann, dass Messi nicht mehr da ist, bei allem Sakrileg und so traurig, wie es mich auch macht, zu sehen, wie er bei Paris behandelt wird. Mhm. Aber du kommst halt dann in eine Situation rein, wo beispielsweise Ferran Torres als, na gut, er wurde dann auch kritisiert, als er die Chance nicht gemacht hat, aber einfach als Ergänzung, du kannst zu diesem Projekt, zu dem Team gesehen wird, du kannst derjenige sein, der das Team mit aufbaut, der Barca wieder nach oben bringt und so weiter. Und davor war halt einfach alles überstrahlt von dem absoluten Superstar und auch zu Recht, wie wir gesehen haben im ersten halben Jahr, weil er hat die Mannschaft einfach getragen über Jahre hinweg und hat die zu einem relevanten Team gemacht, obwohl sie es eigentlich nicht waren von den Voraussetzungen. Aber ich glaube schon auch, dass es da irgendwie auch nochmal einen Reiz hat, jetzt quasi dieses nur ganz kurz abgestürzte Barca wieder nach oben zu bringen.
Und eine andere Rolle einnehmen zu können in diesem Gefüge.
Und das ist ja auch das, was beispielsweise einem Haaland versprochen wird. Offenbar, du bist der Star in dem Projekt. Das wäre er halt neben Messi nicht gewesen, beispielsweise.
Und vor allem halt in einem Projekt, das von jetzt, also im Gegensatz zu vor 3 Monaten auch wieder erfolgsversprechend aussieht. Also alleine, wenn du dir anschaust, wie der Kader jetzt konstruiert ist, mit den jungen Spielern, die reindrängen, die jetzt schon sehr gut sind, wo du das Gefühl hast, die können auf 10 Jahre da sehr dominant sein. Das heißt, da ist sehr viel Potenzial da. Und ich glaube, dass das noch ein Faktor ist, der auch junge, potenzielle Superstars oder jetzt schon jetzige Superstars irgendwie anzieht. Dahingehend, das ist was, das auf längersichtige Frist wächst und das gute Erfolgsaussichten auf viele Jahre hat.
Genau, und da muss man dann halt schauen, ob man da den richtigen Spieler dann dazu findet, das zu tragen. Aktuell ist ja zum Beispiel mit Aubameyang dann auch ein neuer Stürmer dabei, der, ja, was habe ich heute gehört? Es ist nach Eto'o und Ibrahimovic, glaube ich, also der drittschnellste Spieler, der 5 Tore in der Liga erzielt als Barca-Transfer. Mhm. Also doch wirklich sensationell eingeschlagen ist, wobei ich weiterhin sage, dass das dritte Tor gegen
den Pedris war, ist, ja.
Also, womit ihm da der Hattrick geschenkt wurde, sehe ich immer noch nicht ein, aber es war trotzdem also ein sehr, sehr starker Start.
Er hat sich auch bei Pedri entschuldigt. Ja. Also.
Ich meine, was auch ein bisschen übertrieben ist, ja. Er kann ja wenig dafür. Und ich glaube auch,
er wäre nicht reingegangen.
Genau, also es war schon auch entscheidend, deswegen wurde es ihm auch zugeschrieben, aber trotzdem, naja. Und ist auch im Nachhinein noch fragwürdig, dass Arsenal den rausgeschmissen hat, weil er ja angeblich zu seiner kranken Mutter geflogen ist. Aber
okay, das wusste
ich. Kann man
ja schon. Er hat davor schon die Termine. Ja, und ja. Er hat nicht vermeintlich ist er nicht an dem ursprünglich vereinbarten Termin zurückgekommen und hat auch nicht den Verein informiert. Also das ist das, was ich ursprünglich gelesen habe. Also, aber es wird wohl nicht nur das gewesen sein. Ja.
Man kann nur Liebe zwischen ihm und Arsenal war schon lange.
Ja, und Arteta. Ja, ich glaube, Arteta musste aber auch auf den Tisch klopfen, ja. Auf den Tisch hauen, um eben zu zeigen, wer der Chef ist. Ja. Und
Arsenal scheint auch nicht schlecht zu spielen, ja. Was man jetzt mitbekommt. Also eigentlich Win-Win für alle Parteien.
Ja, also wir können wirklich noch froh sein, weil es ist schon auch gefühlt so genau der Spielertyp, der irgendwie dann auch abgegangen ist. Und das muss man noch, um zurückzukommen auf den Punkt vorhin, mit ob es der richtige Zeitpunkt war oder ob man Xavi hätte früher holen sollen. Es ist natürlich auch, man muss fairerweise auch sagen, die ersten Xavi-Spiele waren schon auch zwar im Ansatz besser als unter Koeman, aber schon auch zäh anzuschauen.
Ja.
Und jetzt, wenn es halt so gut läuft, ist halt doch ein wichtiger Faktor, sind halt einfach Ferran Torres, ist Aubameyang, ist Adama, ist auch Dani Alves,
ja.
Pedri, der zurückgekommen ist von der Verletzung,
genau.
Dembélé von der Verletzung zurück.
Genau, also. Aber allein die Neuzugänge sind einfach so essentiell in all diesen, also es verfälscht natürlich auch viel.
Ja.
Und da muss man auch sagen, man kann Koemans Kritik bis zum gewissen Grad verstehen. Ich glaube nicht, dass er mit denselben Neuzugängen das Gleiche geschafft hätte, aber es sind trotzdem sehr unterschiedliche Voraussetzungen, um zu beginnen, und das muss man schon auch irgendwo anerkennen. Wie gesagt, ich finde es trotzdem gut, dass Koeman weg ist. Ich wäre jetzt nicht dafür eingetreten, ihn zu halten. Ich hätte ihn auch wahrscheinlich im Sommer schon gehen lassen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, Matthias, wäre Xavi im Sommer gekommen, hätte er sich auch sehr viel schwerer getan. Glaube ich, weil genau. Der Kader und alles Mögliche und halt prinzipiell die ganze Situation im Verein viel chaotischer und.
Genau, ich glaube auch, dass Koeman, also ich weiß nicht, ob der Koeman dieselben Leute auf dieselben Sachen verzichtet hätten, beispielsweise, aber vielleicht wäre es für
Adama trotzdem. Die Strahlkraft von Xavi ist eine größere, glaube ich.
Ja, das glaube ich schon auch.
Schon allein, weil er bis vor kurzem noch aktiv war. Ich meine, Koeman ist wann? Wahrscheinlich Mitte der 90er Jahre. Also ein Koeman, Ende der 90er Jahre, also der spielt über 20 Jahre nicht mehr Fußball.
Also ein Koeman haben Flo und ich, behaupte ich jetzt einfach mal, keine Erinnerung.
Nein.
Also Xavi kennt halt jeder von denen.
Und wofür er auch steht, ja.
Und der Hälfte vom jetzigen Kader war nicht geboren, als Koeman aufgehört hat zu spielen. Also
und du hast halt auch die Umgangsart. Also Xavi ist geschickter im Zwischenmenschlichen, eindeutiger als Koeman.
Also, er hat mich immer an den Van Gaal erinnert, ja. Und immer Koeman. Mehr, ja, das ist diese
autoritäre Geschichte, die ja, er immer gefahren ist, ja.
So eine alte Schule.
Ja, und ich glaube auch, dass das generell nicht mehr so gut funktioniert und dass das halt auch deswegen, er war ja nicht der erfolgreichste Trainer in seinen Stationen davor.
Ja. Ja, und er ist immer, das muss man schon sagen, im Schlechten hat er die Vereine verlassen. Also in Valencia ist er nach wie vor persona non grata, ja, weil er ja, nur verbrannte Erde hinterließ. Ja. Und das erinnert mich auch wiederum an den Van Gaal. Ja. Also ich könnte mich nicht an viele Vereine erinnern, bei denen er im Guten gegangen ist. Ja. Oder zumindest so, dass man sich nicht gegenseitig...
Ajax, oder? War zweimal auch, ich weiß nicht, wie das zweite Mal gelaufen ist. Und halt Nationalmannschaft ist auch schon zum dritten Mal gefüllt. Also.
Ich glaube.
Aber vielleicht hängt es auch einfach mit den Niederländern zusammen.
Ja, das ich glaube schon auch, weil die haben zwischenzeitlich auch den Koeman gehabt.
Also. Und Frank de Boer.
Ich glaube, die Bayern haben den Van Gaal auch. Also,
ja, weil er Nachwuchsarbeit geleistet
hat. Anerkennend. Ja? Ich glaube, so, sie waren froh, ihn loszuwerden, aber anerkennend für die Arbeit, die er geleistet
hat. Ja, also er hat ja bei Barcelona auch sehr, sehr polarisiert damals. Ja. Aber unter seiner Zeit, oder er war derjenige, der eben einen Großteil der Spieler, die dann die
in der goldenen Ära dabei waren.
Ja, die sozusagen das Fundament der goldenen Ära gelegt haben, hat er in die erste Mannschaft gebracht. Also allein Valdés, Puyol, Xavi, genau. Wobei Xavi ja erst wirklich unter Rijkaard. Er hat zwar immer gespielt in der Zeit, aber erst wirklich unter Rijkaard dann in die Rolle gefunden hat, die ihn dann zu einem der besten Spieler auf seiner Position gemacht haben. Also er und Del Piero waren ja vom Aussterben bedroht damals. Ja. Also es wurde immer behauptet, dass solche Spieler niemand mehr braucht. Ja. Und ja,
Ich sage weiterhin, ich behaupte einfach, Van Gaal war der Trainer zu der Zeit. Das war nicht. Ich glaube, dass die meisten anderen Trainer mit einem gesunden Fachverstand auch also, da. Also vielleicht nicht. Vielleicht also Puyol bin ich mir nicht ja, sicher. Ja, vielleicht nicht bei Valdés, vielleicht nicht bei Puyol oder Xavi jetzt geschafft. Auch mit einem anderen Trainer, sage ich. Mhm. Aber andererseits, allein die Vorstellung, Puyol nicht zu haben, ist zu schmerzhaft. So gesehen ist Van Gaal doch eine Trainerlegende und wir müssen ihm alles zugestehen, ist der beste Mann aller Zeiten.
Aber wir könnten mal, glaube ich, wir sind ein bisschen abgedriftet.
Nein. Lass also, noch weiter zurück.
Das hatte schon Wasserbezug, oder?
Teilweise.
Wollen wir jetzt wieder über Telenovelas reden?
Nein, aber ein bisschen darum, was los ist. Also ich finde, dass der ganze Verein im Gegensatz zu vor 3 Monaten bin ich wesentlich zuversichtlicher, sowohl was unseren Spielstil angeht, als auch die Kaderplanung und auch das Finanzielle. Also es scheint alles irgendwie einen Weg einzuschlagen, der einen hoffnungsvoll stimmt.
Ja, was sagst du zum Vertrag mit Spotify, der angeblich seit Wochen kurz vor unterschriftsreif ist?
Anscheinend wird er jetzt verkündet. Also
ja, das habe ich
auch schon. 9 Uhr heute hat es geheißen.
Ja, die Naming Rights für Stadion finde ich aber relativ schwach. Ja.
Ja.
10 Millionen für die Naming Rights vom Nou Camp. Allerdings muss man auch sagen, die nächsten 2 Jahre soll der Barcelona gar nicht im Nou Camp spielen. Ja? Oder nur ein Jahr und dann ein Jahr
in halber Kapazität oder sowas.
Ja, und das andere im Montjuic-Stadion. Ja,
ja.
Im Olympiastadion, in dem früher Espanyol gespielt hat, als nachdem sie aus finanziellen Gründen ihr Stadion verkauft haben und noch kein neues hatten.
Achso, ich dachte, die haben in Cornellà gespielt.
Nein, sie haben Sarria.
Nein, also ich wollte nur Piquet zitieren. Espanyol de Cornellà.
Ah. Ja, jetzt mittlerweile schon, weil das ist ja nicht einmal mehr in der Stadt Barcelona, aber früher Sarria, das ehemalige Stadion, das war doch relativ, also war zumindest noch im Stadtgebiet. Ja.
Immerhin. Also ja, weiß ich nicht, die Namensrechte natürlich nicht so, wenn schon recht günstig, aber es ist halt eingebettet in den Gesamtdeal. Ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern man das dann aufdröseln kann und wirklich sagen kann, wahrscheinlich ist es schriftlich irgendwo festgehalten, aber keine Ahnung, ob man das einzelne neu verhandeln könnte, auflösen könnte oder ob es einfach ein Gesamtpaket ist. Und das Gesamtpaket lässt sich ja ganz gut an. Also ehrlich gesagt, ist es jetzt nicht, also ich habe jetzt auch nicht die genauen Zahlen von anderen Vereinen zum Beispiel im Kopf, ist natürlich, du musst es auch immer berücksichtigen, dass halt, keine Ahnung, ein Vertrag, der vor 3 Jahren abgeschlossen wurde, wurde halt in einem anderen wirtschaftlichen Umfeld abgeschlossen, als das, was jetzt abgeschlossen wird. Deswegen,
und vor allem mit Spielern, die
ja, Strahlkraft, Messi und sportlicher Erfolg sind da, glaube ich, auch
Sachen, genau, die einspielen. Genau, also aber das ist dann, aber nur wenn man mal das gesamtwirtschaftliche Klima sieht, es schon Unterschied eben, wie dann der Kader ausschaut. Aber auch da sind wahrscheinlich die Verhandlungsposition vom Verein ist heute wahrscheinlich besser als vor 3 Monaten auch. Also deswegen.
Aber ich meine, ich glaube, du hast halt dann auch den Finanzskandal mit quasi der drohenden Zahlungsunfähigkeit oder was auch immer, Insolvenz. Das heißt, auch ein Sponsor weiß von vornherein, der Verein braucht dringend Geld und ich muss dann, kann er vielleicht weniger auch bieten und die brauchen dieses Geld so dringend, dass ich vielleicht einen billigeren Deal bekomme. Vor dem Hintergrund von Covid und dem Abgang von Messi natürlich 2 noch entscheidendere Faktoren oder gleich entscheidend. Mhm. Aber das spielt da alles zusammen und ich denke mir, dafür ist es kein schlechter Deal.
Mhm. Und vor allem, ich muss sagen, es gibt natürlich Stimmen, die Spotify kritisieren.
Ja, aber, bin ich auch ein.
Ja, also ich finde den Deal, also ich finde Spotify eine interessante Firma und
es ja, ist
Skandal über Podcast hin oder her. Also
es ist besser als Qatar Airways.
Ja, und es ist sympathischer als irgendwelche Kryptowährungen, wo du nicht weißt, ob das nicht Instrumente zur Geldwäsche sind von was weiß ich. Also es gibt was dann noch im Raum. Es gab irgendwie, also keine Ahnung, Wettanbieter gab es sicherlich auch zuhauf, dass man das vielleicht nicht nimmt. Also es ist, ich meine, das Ding ist halt auch, es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass wir jetzt hier sitzen und darüber diskutieren, ohne zu erwähnen, dass es eigentlich schöner wäre ohne.
Ja, das ich glaube, das haben wir alle selbstverständlich
bedacht. Ja, genau, aber es ist einfach dieses, dass man da halt schon in dieser Realität gefangen ist, ist einfach ein bisschen schade, aber jetzt wäre es auch sehr unverantwortlich, den Sponsoring-Vertrag abzulehnen.
Apropos ohne Sponsor, dadurch, dass der Vertrag bis jetzt noch nicht zustande gekommen ist, druckt Nike anscheinend die Shirts für nächste Saison ohne Sponsor, weil sie diese Vorlaufzeit nicht eingehalten haben.
Oh, das ist ein guter Insider-Tipp. Endlich wieder ein
Trikot. Ja, man kann sich wieder mal ein Trikot kaufen.
Und das für nächstes Jahr schaut eigentlich ganz gut aus,
gell? Ja, schlecht aus, ja. Also das Auswärtstrikot in weiß muss ich nicht unbedingt.
Besser als der Scheiß jetzt auf jeden Fall.
Also das ist nicht schwer.
Die Clownsoßen. Aber das ist natürlich sehr gut.
Ja, muss man ja, das war ja damals mit Katar schon so. Also das ist schon die letzten 2-3 Mal passiert.
Da gab es ein kurzes Zeitfenster.
Ja,
da konnte und man die ersten
haben Chargen, sie im Vorlauf dann nicht für die Produktion. Deswegen drucken sie die ersten noch nicht.
Ja, das ist sehr gutes Insiderwissen. Da kann ich.
Da habe ich meine Verbindungen.
Ja. Kann ich mich zu Hause wieder auf eine Diskussion einstellen, ob ich wirklich noch ein 20. Trikot brauche? Und die Antwort lautet ja.
Das ist alles, wird mal was wert sein fürs Erbe der Kinder. Also.
Davon leben die. Nur weil du ein weißes Trikot erfinden hast. Man sollte dazu sagen, dass das Georgskreuz, also sein rotes Kreuz auf weißem Hintergrund, das ist ja der Wappen der
Stadt Barcelona. Eigentlich hat Nike das Inter-Trikot von ein paar Jahren recycelt.
Genau. Was eigentlich ziemlich cool ausschaute, allerdings es ist halt verdammt weiß, ja.
Eben, das ist schon, und ich glaube das dritte Shirt ist so goldbeige, also auch nicht die schönste Farbe.
Also goldbeige klingt nach Dünnpfiff. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich hoffe, es ist besser als das
Senf, würde ich sagen.
Okay, Senf. Ja,
also nicht ein bisschen blasses Senfgelb, glaube ich.
Okay.
Aber das sind halt nur Gerüchte.
Ja, und solange das Heimtrikot stimmt,
dann genau. Ein Trikot sollte okay sein, wenn es das Heimtrikot ist.
Am besten, ja.
Aber wir könnten auch noch über Transfers sprechen.
Zukünftige Transfers.
Da hat sich ja jetzt die letzten paar Tage auch einiges getan anscheinend. Also Kessier dürfte seit gestern Abend fix sein. Gratis von Milan kommend. Mittelfeldspieler, 25 Jahre alt. Masraoui als Rechtsverteidiger von Ajax dürfte sehr weit fortgeschritten sein. 24 glaube ich auch. Und Christensen als Innenverteidiger von Chelsea dürfte schon fix sein. Und es dürfte auch noch Azpilicueta eine große Möglichkeit haben, wobei da hängt es davon ab, wie Chelsea sich tut mit Verkauf und
weiterem,
weil die haben anscheinend eine einseitige Option, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern.
Ach so?
Ja.
Auch unter diesen Umständen ist halt die Frage.
Dadurch, dass du es nicht verhandeln musst, sondern einfach eine Option ziehen musst, glaube ich,
Frage ist schon was anderes. Sagen kannst.
Und die Frage ist, ob sie das dürfen oder ob das nicht, aber das sind halt Sachen, die wissen wir nicht, weil es wahrscheinlich die ganzen Anwälte auch noch nicht wissen, weil das so in Feinheiten reingeht.
Genau. Aber das wäre schon mal, würde ich sagen.
Ihr solltet vielleicht erwähnen, dass Chelsea eben jetzt im Zuge der Sanktionen gegen russische Oligarchen, die dem Putin-Regime nahestehen, eben von der englischen Regierung und eine gewisse Blockade gestellt wurden, nicht einmal mit Tickets oder T-Shirts
verkaufen dürfen. Sie dürfen einfach kein Geld mehr verdienen und sie dürfen, glaube ich, nur noch begrenzt ausgeben und es ist einfach, sie können eigentlich nur noch
verkauft werden.
Oder pleite gehen.
Ja.
Sie können nur noch agieren, um das Überleben zu sichern und mehr nicht.
Ja.
Also.
Wobei ich schon dran glaube, dass da eine Lösung gefunden wird, dass die verkauft werden. Vielleicht wird dann der Erlös jetzt nicht unbedingt an Abramovich ausgezahlt oder irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung jetzt da einen guten Teil mit Chelsea auf Sand gehen lassen.
Na genau, deswegen ist das ja auch das einzige Besitztum von Abramovich, das weiterhin funktionieren darf.
Ja.
Ohne kulturellen Stellenwert.
Genau. Also das ist sicher eine Situation, die das beeinflusst, aber insgesamt die 3 Transfers oder die 2 Transfers, Christensen und Kessier, die fix sind, finde ich super, muss ich sagen. Also 2
ja, stimmt.
Spieler, 25-jährig, quasi Anfang ihrer Blütezeit gratis zu holen, mit vor allem auch Gehältern, die anscheinend sehr vertretbar sind. Also Kessié soll bis zu 6,5 Mille netto verdienen, davon sind aber 2 oder 2,5 nur Boni.
Was laut Milan-Insider Michele Musso unter dem Angebot von Milan ist.
Genau. Und Christensen dürfte auch nicht so viel mehr verdienen. Und ich glaube, für Masraoui haben sie ein Angebot von 5 Millionen pro Saison, wo 2 Millionen oder 1,5 Millionen Boni bezogen sind. Das heißt, das sind Sachen, die du jetzt wahrscheinlich nicht im ersten Jahr voll auszahlen musst, wenn Bonis wie Champions League Sieg oder sowas dabei sind. Also ist das schon ein guter Deal, vor allem wenn dahingehend auch mit Hinblick auf die Zukunft, dass du die auch gewinnbringend verkaufen können wirst, wenn sie nicht sofort aufgehen, weil sie noch immer relativ jung sind und sehr viel Potenzial haben.
Ja, vor allem sind es einfach genau die Spieler in der Alterskategorie, die fehlen im jetzigen Kader. Du hast ja im jetzigen Kader, du hast die alte Generation, die es noch super mitträgt, schwankend, ja, aber insgesamt super. Du hast die ganz Jungen, die einfach nach oben drängen, aber halt aus diversen Gründen noch nicht so beständig sind oder es eh sensationell machen für ihr Alter. Aber also, und dir fehlt eigentlich genau alles zwischen 20 und 30,
ja,
gefühlt.
Und das sind jemand, genau der quasi die, in seiner Blütezeit ist, aber schon Erfahrung mitbringt.
Auch. Genau, und das sind genau die, die da reinkommen. Ich meine, Kessier ist halt bei Milan, hat eine tragende Rolle, hat also hat großen Anteil daran, dass Milan wieder irgendwie mitreden kann in Italien. Überrascht mich persönlich gesagt auch, dass so ein Spieler sich eher dafür entscheidet, aus meiner Sicht bei Barca eher Ergänzungsspieler zu sein, als bei Milan vielleicht auf dem Weg zu einem Meistertitel zum ersten Mal seit dann bald auch 15 Jahren irgendwie eine tragende Rolle zu spielen. Aber ich vermute mal, er wird es auch anders sehen, als dass er nur Ergänzungsspieler ist. Das ist einfach nur mein.
Also für mich ist er, laut Informationen, die man so liest, dürfte auch hier eine Intervention von Xavi,
ja,
ganz wichtig gewesen sein, der sich alleine mit dem Spieler auseinandergesetzt hat und mit ihm geredet hat darüber, was sein sportliches Projekt ist, welche Rolle er einnehmen kann und so weiter. Also das dürfte großer Überzeugungspunkt gewesen sein.
Ich glaube halt, dass es vor allem auch für den Mittelfeldspieler Wahnsinn ist, wenn dann halt Xavi zu dir kommt und sagt, hey, das und das und das stelle ich mir vor für dich, ich kann dir vielleicht helfen. Und es ist halt ja einer der drei besten Mittelfeldspieler der letzten 30 Jahre. Es hat natürlich, macht sicherlich Eindruck bei ihm, aber also mein Gefühl ist einfach nur, also ich würde ihn sehen ein bisschen wie in der Rolle von Seydou Keita.
Ja, ich glaube, so ist auch angedacht.
Die Jahre, die er da war, einfach ein richtig guter technischer Spieler, aber halt nicht ganz für das typische Barca-Spiel, aber dafür bringt er halt ganz andere Elemente rein. Vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit Frenkie eigentlich, so dieses, da sagen, keine Ahnung, einfach mehr auch, also mehr Körperliches mitbringt, mehr Laufarbeit vielleicht als manche andere, wobei Gavi
das auch alles macht. Stöße, glaube ich, in genau. Den 16er, ich glaube, das ist das,
was genau, auch... Genau, den direkten Zug zum Tor eher mit sich bringt. Also, aber es sind, finde ich, genau die Spieler und das ist halt auch sowas, so ein Transfer wie Keita ist dann, glaube ich, halt was gerne übersehen wird, aber der war einfach ein super Schachzug, weil der genau das, die Spiele, wenn du halt nicht auf deine Top-Leute setzen kannst, dann trägt der dich halt trotzdem mit. Und ich glaube, das ist genau das, was man da...
Union hat in den höchsten Tönen von Keita geredet. Ja. Es war, wenn ich mich daran erinnere, hat man fast den Eindruck gehabt, dass es sein Lieblingsspieler ist. Ja, weil er,
genau, ich glaube, viel davon war aber auch so dieses, das, was er quasi dem Team abseits vom Platz mitgibt und die Persönlichkeit und so weiter. Aber auch das ist ja nur super. Also, keine Ahnung, wie es Kessier ist, aber ich glaube, es ist genau die Art von Ergänzungsspieler, die du halt eigentlich brauchst. Oder Ergänzungsspieler, aber halt.
Ja, es ist vor allem ein Werkzeug mehr in deinem Werkzeugkasten. Also es bringt, anstatt dass du zwei Schrauben, gleiche Schraubenzieher hast, hast du einen Schraubenzieher und eine Zange. Also du kannst, glaube ich, ganz unterschiedlich auch taktisch planen, dann, je nachdem, wie du das Mittelfeld aufbaust. Oder den zum Beispiel in einem Spiel, wo es eng wird, als offensiven Mittelfeldwechsel reinbringen, der dir aber auch defensive Absicherung bringt, weil er halt sehr körperlich ist und sehr viel rennt und so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler mehr in die Richtung ist. Also etwas, was als Ergänzung zu unserem bisherigen Spiel eine andere Note reinbringt und dich variabler macht und das sicher von Vorteil ist, würde ich mal behaupten.
Genau, und ich finde es auch gut, ich meine, so vielversprechend wie die jungen Spieler jetzt alle sind, muss man wahrscheinlich, wird es vielleicht schwierig sein, keine Ahnung, wenn Gavi irgendwann ein bisschen weniger Minuten zu geben als diese Saison. Aber gefühlt ist irgendwann auch einfach gut, die entlasten zu können und dass die dann nicht alles andauernd irgendwie abliefern müssen. Und auch Nico zum Beispiel, wo es ja irgendwie für den es noch keine wirkliche Position gibt, würde ich jetzt mal sagen, im System und wo es vielleicht doch irgendwie der mehr Zeit braucht, um vielleicht doch auch sich für eine Busquets-Rolle irgendwie zu entwickeln und das da reinzufinden und dass es vielleicht einfach auch Möglichkeiten gibt, da die jungen Spieler ein bisschen zu entlasten, weil nicht jeder ist wie Pedri, der scheinbar einfach, den hast du auf den Platz gestellt und der konnte die Rolle ausfüllen und die anderen machen es auch super, aber dass sie einfach nicht immer abliefern müssen und dass dann auch mal die gestandeneren Profis irgendwie Verantwortung übernehmen können und die können noch ein bisschen im Schatten von jemandem, den sie aber gleichzeitig schon ebenbürtig sind, sich entwickeln. Und auch das ist super.
Ganz abgesehen davon, dass du halt auch Absicherung gegen Verletzungen hast. Also wir müssen uns nur zurückerinnern, in der Zeit, in der Pedri verletzt war, haben wir ganz viel mit Nico und Gavi gespielt, neben Busquets und De Jong. Und das war auch noch unter Koeman, aber kann mir auch vorstellen, dass Xavi sich da schwer getan hätte, weil halt, wie du sagst, eben ein Gavi mit 17 und ein Nico mit 18 noch Schwankungen in ihrer Entwicklung haben, die ganz natürlich sind und die du halt dann merkst, wenn sie jedes Spiel spielen.
Ja.
Wenn du sagst, du kannst sie reinrotieren und du kannst sie rausrotieren, dann kannst du sie eher von der Bank bringen, wenn das Spiel schon gelaufen ist, wenn du halt unter Druck stehst und diese Siege aneinander reihen musst.
Vor allem sind Spieler.
Und sie permanent performen müssen und dann quasi ihre Entwicklung auch dadurch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das sicher nicht von Vorteil, wenn du da noch jemanden hast, den du reinrotieren kannst.
Und Spieler, die nicht die Verantwortung tragen sollten. Ja,
ja,
genau. Vom Alter her. Also sie sollten noch verhältnismäßig unbekümmert, vielleicht nicht so unbekümmert wie der Ricky Butch, aber der ist auch schon 22. Wäre schön, wenn er mal einen Pass bringen würde.
Er hat ein Tor geschossen. Also.
Ja, ja. Und ja.
Golfen kann auch gut, habe ich gehört.
Ja.
Also ich glaube, bei dem ist aber auch so, wie es wirkt, ist auch klar, dass der gehen wird und das ist auch das, habe ich auch eben zum Beispiel heute in einem Konkurrenz-Podcast gehört, also so dieses, dass der Jubel war mehr so wie, alle freuen sich für ihn, dass es nochmal geklappt hat, bevor er geht. Also, dass er dann doch nochmal ein Tor schießen darf.
Willst du den Podcast empfehlen?
Nö.
Okay.
Natürlich nicht. Das ist der einzige Barcelona-Podcast, den es gibt. Das war eh nicht deutschsprachig so gesehen.
Ja, dann kommen wir heute zum Ende.
Ja,
Hinblick auf die Spiele vom Wochenende oder Donnerstag, Sonntag. Vielleicht nochmal die ganz kurz ansprechen.
Ja, können wir auf jeden Fall. Wie schätzt du es ein?
Ja, vorweg will ich sagen, ich bitte euch diesmal keine Tipps abzugeben. Ja?
Das hatten wir nicht vor.
Das hat nicht sehr gut funktioniert.
Das war einmal und wir haben es danach gleich eingestampft.
Okay, also, okay. Ja, will ich.
Was willst du uns genau erzählen? Was genau sollen wir denn besprechen, wenn wir
also keine Tipps abgeben?
Ja. Also eben die Spiele diese Woche, ist das Rückspiel gegen Galatasaray, wo das Hinspiel ein hart erkämpftes von Galatasaray, harter gibt es, 0-0 war, aber gleichzeitig bis auf einen Freistoß nicht wirklich eine Barca-Chance gegeben war. Ich habe auch in diesem vorhin erwähnten Konkurrenz-Podcast gehört, dass es irgendwie das erste 0-0 von Galatasaray war seit Dezember. Also schon überraschend, wie sie das geschafft haben. Barca-Leihspieler Iñaki Peña, sehr überzeugend.
Ja, war sehr überzeugend.
Aber
Keeper bei Galatasaray gewesen.
Und jetzt geht es im Rückspiel natürlich in Istanbul.
Im Hexenkessel.
Genau, ich vermute mal einfach, dass auch da die Corona-Maßnahmen gelockert sind und dementsprechend das Publikum da sein wird.
Voll sein, ja.
Dann kann, also es wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel. Ich bin auch gespannt, welche Aufstellung Xavi ins Rennen schickt, weil man hat ja im Hinspiel schon gesehen, dass
das schont, gell?
Genau, dass er irgendwie, meiner Meinung nach, nicht die beste Elf aufs Feld geschickt hat in Hinsicht auf die Liga, was ich auch unterstütze, weil die Ligaspiele natürlich wichtiger sind. Und dieses Mal kommt halt drei Tage später das Duell gegen Madrid. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er versucht, einen Spagat zu schaffen, aber eher die Topspieler im Zweifel, glaube ich, eher für Sonntag braucht gegen Madrid. Und deswegen, glaube ich, könnte es eine zähe und schwierige Geschichte werden gegen Galatasaray.
Ich denke mir halt, ich bin mir nicht sicher, ob das so viel ausmacht oder ob es darum geht, wie er welche Spieler einsetzt. Ich glaube, dass was mir im Hinspiel aufgefallen ist, war, dass relativ wenig Bewegung vorne war. Es gab lauter Ruheflanken ins Nirgendwo irgendwie. Es war sehr wenig Bewegung, keine öffnenden Läufe. Das Mittelfeld war sehr auseinandergezogen von der Sturmlinie, also mit vielen Galatasaray-Spielern dazwischen. Da hat sich wenig getan. Ich meine, wenn du da halt vielleicht einen anderen Flügelspieler reinnimmst, der vielleicht ein bisschen mehr zieht oder der mehr Läufe macht oder so, kann das auch im selben Setup ganz andere Auswirkungen haben. Mhm. Ich glaube schon, dass er sich da was überlegt haben wird. Ich glaube aber auch, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Also bei Galatasaray Auswärtsspielen ist, glaube ich, prinzipiell, wenn das Stadion quasi voll ist, ein sehr schweres Unterfangen. Und ich meine, Galatasaray ist 12. in der Liga. Also jetzt nicht, dass wir die dort noch um viel mitspielen. Das heißt, die werden sich eher, würde ich mal behaupten, auf die Europa League konzentrieren.
Natürlich, ist für die alles. Ja.
Und wie man auch im Hinspiel gesehen hat, sie müssen nicht viel mitspielen, aber ein Konter, also kann schon gefährlich sein. Das Abseits-Tor war zwar abseits, aber da waren auch ein paar Unkonzentriertheiten im Abwehrspiel von Barca dabei. Dies gilt nicht wieder zu begehen.
Ja, und vor allem, die kannst du ja als Gegner kannst auch drauf bauen. Das ist ja eine der Konstanten, auch wenn es besser läuft, sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber defensiv war es nicht immer großartig die letzten Wochen. Also da kann man schon drauf setzen als Galatasaray, dass da mal was geht.
Ja. Und fürs zweite Spiel muss ich sagen, also Real war gestern anscheinend wieder 3-0, haben sie gewonnen. Mhm. Auswärts bei Mallorca. Allerdings sind Ferland Mendy und Benzema mit Verletzungen ausgewechselt worden. Und es dürfte anscheinend für beide nicht so einfach sein, das Spiel zu erreichen, sagt man jetzt.
Sagt man jetzt, das ist aber typische Geplänkel.
Ja, aber auch wenn sie, keine Ahnung, wenn sie jetzt 3 Tage ausfallen und nicht im Trainingsrhythmus sind, kann das was ausmachen, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, selbst wenn sie in Vollbesetzung antreten, ist es eine sehr andere Ausgangsposition als beim ersten Klassiko. Und ich erwarte mir zumindest ein offeneres Spiel und das hat es auch schon im Supercup gegeben. Also es war nicht so, als wäre Madrid über uns drüber gefahren. Und da waren wir ganz frisch irgendwie nur mit Ferran Torres, glaube ich, damals
Spieler.
Und Daniel Alves. Aber ansonsten, die anderen zwei Wechsel waren noch nicht vollzogen. Das heißt, und dort haben wir uns auch schon
spielerisch... Wir reden übrigens über das Spiel, das keiner von uns dreien gesehen hat. Ja. Aber das, was man gelesen hat. Ja.
Aus Prinzip.
Aber es macht schon hoffnungsvoller als der letzte Klassiker, auf den ich, wenig Vorfreude hatte, muss ich zugeben. Weil die Situation nicht unbedingt hoffnungsvoll
war. An den kann ich mich wirklich gar nicht erinnern.
Hast du ausgeblendet?
Wirklich komplett verdrängt. Aber ich glaube auch, dass einfach endlich mal wieder ein Duell wirklich auf Augenhöhe wird, was gefühlt eine Zeit lang her ist, weil es auch
letztes Jahr
nicht so war. Also,
ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wäre wichtig, A, nicht in die Verlängerung zu kommen am Donnerstag.
Ja.
Und B, eigentlich muss man abwägen, ob eine Niederlage am Donnerstag nicht schwerer wirkt als vielleicht eine mögliche Müdigkeit eine mögliche Schonung der Spieler, die nicht eingesetzt wurden. Ja, also ich muss sagen, ich würde darauf setzen, Donnerstag zu gewinnen und mit dem bestmöglichen Kader.
Ja.
Und,
auch für die Moral meinst du, dass man das gut
mitzieht? Ja, das ist ganz genau, weil es bringt dir nichts, wenn du Spieler schonst, aber dafür die Mannschaft dann einen weiteren Rückschlag in einem K.O.-Spiel erleidet. Ja. Also ich glaube, das wäre sehr wichtig, dass man da für dieses Spiel gewinnt. Ja. Jetzt weniger wegen der Euroleague selber, sondern im Hinblick auf die Meisterschaft und den Klassiko. Ja. Also früher war der Klassiko, ein Sieg im Klassiko war eine Rechtfertigung für eine Saison. Ja. Also ein gewonnener Klassiko war egal, wie der Rest der Saison gelaufen ist. Das hat sich natürlich geändert und das ist auch gut so. Aber absolute Gewinnsklo wäre natürlich nicht zu schonen und zu verlieren.
Und dann der Klassik.
Ja?
Aber wir wollen ja keine Tipps abgeben. Deswegen
nein, also ich würde mir wünschen, dass man wirklich mit der bestmöglichen Mannschaft am Donnerstag antritt und die Spieler rotiert, ja, aber nicht übermäßig schont.
Auch das wurde ja schon am Wochenende gemacht. Also De Jong hat nicht gespielt, Araujo auch wegen Sperre bedingt, einer möglichen gegen Real dann, gegen Madrid. Aber es waren schon ein paar Spieler. Dama hat gar nicht gespielt. Also es waren mehrere Spieler, die gar nicht gespielt haben. Alves wird jetzt am Donnerstag nicht spielen. Das heißt, auch das ist eine Rotation, die man von vornherein schon einplanen kann. Und das, glaube ich, war schon auch irgendwie die Intention bei Xavi. Also er hat ja dann auch früh gewechselt, Braithwaite ist gekommen. Genau, es sind Spieler gekommen, die wenig gespielt hatten bisher.
Spieler gekommen, die definitiv, wenn alles gut geht und nicht Verletzungspech oder irgendwas dazu kommt, weder am Donnerstag noch am Sonntag spielen werden. Und es stimmt schon zuversichtlich, dass er da das auch, also ich meine, er wird sie natürlich alles im Blick haben und ich schließe mich dir da auch an, Matthias, eigentlich, dass, also die, ich sehe es absolut ein, die Liga ist wichtiger, weil da unter die ersten vier zu kommen, ist leichter und wichtiger und realistischer oder leichter im Sinne von, es kann nicht ein blöder Ausrutscher alles ruinieren. Aber die Europa League einfach aufzugeben oder vermeintlich fahrlässig herzuschenken, finde ich auch falsch. Also auch für die Moral, auch was das einfach, du kannst halt auch einfach das Glücksgefühl mitnehmen, da mitzuspielen und da kannst du daraus noch. Ich glaube wirklich, also am Ende der Saison, falls ein Europa League-Sieg rausstauen sollte, ich würde es feiern. Es wäre genial. Also im Herbst hätte das keiner gedacht, dass wir gegen Napoli weiterkommen. Mhm. Und das war im Endeffekt eine souveräne Geschichte. Mhm. Und wenn
gegen die Mannschaft, die wenigsten Tore in der Serie A erzielt hat,
Also da um den Titel mitzuspielen, wär schon was Besonderes. Es ist auch was dem Verein fehlt.
Ich hätte doch lieber darauf verzichtet, wenn wir in der Champions League dafür kriegen würden, aber man muss am Boden der Tatsachen.
Das hat sich Red Bull Salzburg auch gedacht.
Und es ist ein potenzieller zweiter Weg in die Champions League.
Ja.
Plus einfach auch nochmal Preisgelder. Auch diese Saison. Also deswegen hoffen wir, dass es dass zwei erfolgreiche Spiele werden und eine erfolgreiche Woche. Und
sind positiv optimistisch.
Richtig.
Also positiv. Vorsichtig
optimistisch. Und wir nehmen den nächsten Podcast in 2 Monaten wieder auf.
Genau.
Frühestens. Also sind wir erstmal wieder im Urlaub. Und dann, der Podcast zahlt gut. Was soll man sagen? Damit lässt sich's fein leben.
Danke an unseren Sponsor Chelsea Music Place.
Ich glaube eher, das ist umgekehrt. Wir sponsern das Chelsea seit Jahren.
Sollten wir da mal was
verlangen. Wir buttern da was rein.
Dass das Chelsea unsere Köpfe da auf dem Trikot trägt, quasi.
Ich meine, beim Verein könnten wir uns das Sponsoring aktuell leisten. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Folge.
Ja.
Und hören uns in 2 Wochen bis 7 Monaten.
Bis dann.
Visca el Barça.
Y visca Catalunya. Ciao.
Ciao.